Herzlich willkommen zu den Mediennachrichten für den 21. August. Heute geht es um Grenzen und um Grenzen sprengen. Es geht um digitale Grenzen bei der Fotografie. Es geht um Grenzen im Musikbusiness, gesetzt zum Beispiel durch so eine großen Plattenfirmen, die ein Imperiengeschäft verwalten. Und es geht um Grenzen von Repräsentation in Film und Fernsehen. Das alles gibt es jetzt hier in den Mediennews. Liebe, Sexualität und Begehren, das sind Dinge, die immer wieder in einen kulturellen Kontext eingebettet sind. So orientieren sich junge Menschen in ihrer Vorstellung von Liebe und Sex oft an Filmen, an Fernsehsendungen oder YouTube-Serien. Aber ist so eine kulturelle Orientierung für alle Menschen gleich möglich? Ein Blick auf die Repräsentation von queeren Menschen in der deutschen Filmlandschaft.
Aber weißt du, ich bin ja jetzt nicht schwul oder so.
Nein.
Na, so nicht so schwul. Weißt du, was ich meine?
Was?
Halt nicht so, dass es jeder sofort merkt.
Du meinst so wie ich?
Nein, nicht so direkt wie du. Also, ja, so ein bisschen. Du bist halt RuPaul. Nur ein heller und lauter.
RuPaul? Ich versuche einfach nur ich zu sein.
Das ist ja auch okay. Aber es bin halt nicht ich und das ist halt einfach dein Ding.
Mein Ding.
Ja, das, dieses, dieses extrovertierte, tuckige, das, was halt jedem sofort in den Kopf kommt, wenn man über das Schwulsein lacht.
Tut mir leid, dass du ein Problem mit mir hast.
Hab ich ja nicht. Ich weiß nur nicht, warum ich jetzt geschminkt in Leggings zum CSD rennen muss und We Are Family singen, nur weil ich David mag.
Das sagt Matteo in der YouTube-Serie Druck, die seit letztem Jahr immer mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. In der Folge, aus welcher der letzte Clip stammt, outet sich Matteo bei seinem schwulen Mitbewohner. Jedoch hat Matteo Probleme damit, sich mit dem Bild zu identifizieren, welches ihm durch die Medien vorgegeben wird. Und zwar, dass schwule Männer feminin, extrovertiert und sexualisiert sein müssen.
Nein, Victor, heute nicht. Heute nicht. Victor, ich kann kaum noch laufen. Nein, Victor, ich möchte heute ganz normal wie Heterosexuelle am Sonntagnachmittag auch nur Kaffee und Kuchen.
Die stereotypisierende Darstellung queerer Menschen wird schon lange von Comedy-Serien, Sketchen oder Live-Auftritten genutzt, um auf einfachem Wege Beifall vom Publikum zu erlangen. Ein Problem, welches diese Stereotypisierung darstellt, ist jedoch, dass junge, queere Menschen, die diesem Stereotyp nicht entsprechen, keine Vorbilder haben, mit denen sie sich identifizieren können. So bekommen sie ein falsches Bild von ihrer eigenen Community.
Ich glaube, dass es einfach, dass man, wenn man über Sichtbarkeit redet, dass es immer sehr stark darum geht, dass man halt einfach durch die Medien Dinge vorgelebt bekommt. Und wenn tatsächlich Medien nicht zeigen, dass man auf eine bestimmte Art und Weise leben kann und einfach bestimmte Lebensentwürfe gar nicht auftauchen, dann haben manche Leute einfach keinen Begriff dafür, welche Möglichkeiten sie haben. Und sozusagen erkennen erst irgendwie sehr viel später oder durch sehr große Experimentierfreude, dass sie tatsächlich so leben können, wie sie das immer wollten. Und gar nicht so sehr diesen Vorgaben entsprechen müssen, die andere Leute an sie richten.
Das sagt Stefan Finn Spielhoff, freier Texter, Autor und Konzepter aus Berlin. Wenn man sich die deutsche Medienlandschaft mal ansieht, wird einem schnell auffallen, dass queere Menschen kaum dargestellt werden. In seinem Debütroman Der Himmel ist für Verräter erzählt Stefan die Geschichte von Fitz, dessen Seriendrehbuch von Fernsehmachern abgelehnt wird, da eine schwule Hauptfigur ganz einfach auf dem deutschen Markt nicht zu machen ist. Diese Problematik ist von Spielhoffs eigenem Leben inspiriert.
Das kam tatsächlich so, das war ganz real, weil ich hatte vor diesem Roman schon einen anderen geschrieben, der immer abgelehnt wurde. Und teilweise mit anderen Begründungen, manchmal auch so durch die Blume gesagt, dass das einfach mit so einem schwulen Protagonisten und dann noch einem Science-Fiction-Roman einfach überhaupt gar nicht zu machen ist. Und dann hatte ich halt diese Idee von dieser Fantasy-Serie und dachte mir aber aufgrund dieser Erfahrung, dass es gar nichts bringt, jetzt eine Fantasy-Serie mit einem schwulen Protagonisten zu schreiben. Und dann dachte ich, ich mache eher so einen Metatext daraus und schreibe, wie es ist, mit sowas einfach richtig schön zu scheitern.
Es gibt im deutschen Literaturbetrieb doch eine ganze Reihe von Nischenverlagen, die sich auf schwule Romane spezialisiert haben. Die Frage, die da aufkommt, ist, reicht das? Schließlich sind Verlage vor allem erstmal eins, nämlich Wirtschaftsunternehmen, die einen Profit erzielen wollen. Und wenn man einen Fokus auf marginalisierte Figuren forciert, naja, das verkauft sich dann doch nicht so gut. Diese Ausrede wird auch häufig von deutschen Filme- und Serienmachern genutzt. Doch ein Blick auf Serien aus anderen Ländern zeigt etwas anderes. Amerikanische Serien wie Pose, Sex Education oder RuPaul's Drag Race zeigen, dass Serien mit queerer Thematik echte Erfolgsformate sind.
Na halt, es ist halt in Deutschland super konservativ. Also man kann halt hier schon, hat man so den queeren Menschen, aber es ist eher eine Randfigur zum Beispiel. Oder halt, er taucht gar nicht richtig auf als queerer Mensch. Und natürlich kann man immer im Vergleich dazu so ein Land wie Amerika setzen und gerade so eine Verlagshaus wie Netflix, wo einfach ganz klar und ganz dezidiert schwule und lesbische und trans Geschichten erzählt werden, mit einer Selbstverständlichkeit, die einfach der Wahnsinn ist.
Wenn man einen Blick in die deutsche Medienlandschaft wirft, fällt auf, dass queere Menschen in deutschen Serien, Filmen oder Büchern immer noch unterrepräsentiert sind. Die erfolgreichste Serie in Deutschland ist The Big Bang Theory, die es geschafft hat, in 12 Staffeln ganze 3 Nicht-Hetero-Charaktere einzubauen. 2 dieser Charaktere sind nur für eine Folge zu sehen. Auf einer Liste der deutschsprachigen Serien mit überwiegend homosexuellen Themen sind seit 1991 ganze 9 Serien aufgelistet. Und selbst wenn queere Personen dargestellt werden, werden ihre Stories meist auf ihre Sexualität reduziert. Häufig geht es nur um ihr Coming-out oder Diskriminierung. Dies trägt jedoch nie zur Normalisierung queerer Menschen in Medien bei.
Das meine ich halt, man sollte halt nicht nur Coming-out-Geschichten erzählen. Wenn man halt aufhört, nur Coming-out-Geschichten zu erzählen und das dann immer zu dramatisieren, dann wird da eine natürliche Entwicklung stattfinden, dass man denkt, ey, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Weil ich halt auch total schwul sein kann, ohne dass das irgendwelche negativen Konsequenzen hat, dass ich mich dafür rechtfertigen müsste in irgendeiner Weise oder dass meine Freundin nicht mehr mit mir sprechen. Also auf der so was wie Druck anguckt, kann man sagen, mega geil, dass das passiert ist. Wunderschön, aber jetzt muss halt die nächste Schippe kommen.
Die schlechte Darstellung queerer Menschen liegt in Deutschland vor allem an einer Sache. Fehlende Diversität unter Filme- und Serienmacherinnen. Dies führt auch dazu, dass es kein Interesse daran gibt, den Vorbildern aus anderen Ländern zu folgen. Auf die Frage, was sich in der deutschen Filmindustrie ändern muss und wer für diese Veränderung in der Verantwortung steht, antwortet Stefan so.
Ich glaube, es ist halt so eine Sache, so wer betreibt Umweltschutz, das sind irgendwie wir alle. Also vor allem halt, ich merke das, wenn ich so irgendwie eine Kampagne organisiere oder so, dass man einfach in jeder kleinen Entscheidung immer sagen kann, wir brauchen irgendwie mehr Leute von verschiedenen Hintergründen. Und die müssen auch zu sehen sein und die müssen auch was zu sagen haben. Und das sind immer sozusagen, das ist so, jede Kleinigkeit macht Sinn und so die großen Schritte machen auch total viel Sinn. Aber ich finde es halt auch immer gut, wenn man irgendwie einen Preis wird verliehen oder eine neue Serie wird gemacht. Immer irgendwie darauf geguckt, okay, wie sieht es hier mit Sichtbarkeit aus und wer hat das entschieden und was passiert jetzt?
Das sagt Stefan Pinn-Spielhoff, Autor des Romans »Der Himmel ist für Verräter«. Seit gestern läuft im Übrigen in der Kinobar Sasi in Halle ein Film, der sich nennt »Heute oder Morgen«, ein Film mit queerer Thematik, der die Geschichte einer Liebesbeziehung im fragilen Gleichgewicht zeigt. Auf der Webseite vom Sasi finden Sie da auch die nächsten Aufführungstermine. Und von den Filmen und Fernsehen nun zur Fotografie und zu digitalen Grenzen in den Mediennews.
When we talk about the skies, we're also talking about openness, the inherent openness of the skies. There is these tensions between, on the one hand, the sky as a technology of control, and on the other hand, an open space for experimentation and resistance. And the work I want to present here today explores these tensions by experimenting with do-it-yourself practices for creating aerial testimonies in context of human rights violations.
Der Himmel über unseren Köpfen, der Luftraum einerseits als Ort der Offenheit, der Grenzenlosigkeit, andererseits als ein von Regierungen kontrollierter Ort. Diese Reflexionen stammen von der Anthropologin Hagit Kaiser, die hier auf der Republika von ihrer Arbeit berichtet.
I want to share with you some of my work, which broadly falls into what I like to call prototyping a civic view from above.
Prototyping a civic view from above, das klingt erstmal sehr abstrakt. Was Hagit Kaiser meint, ist, Modelle zu entwickeln für einen zivilgesellschaftlichen Blick aus der Luft, auf die am Boden herrschenden Verhältnisse.
So the idea of a civic, collective, decentralized view from above relates to the rapid democratization of geospatial technologies that we are witnessing in the past two decades. Technologies such as satellite imagery, geographic information systems, GPS, drones, that were originally developed for military purposes and now has been, I mean, in the past two decades, been released for commercial and civic uses. But as I will show, the need for imagining a civic view from above actually emerges from the many contradictions and fictions of technological democratization. Because despite all of these techno-scientific developments, the skies above our heads are a technology of control that is managed and controlled by corporations and governments.
Geodaten, auch in Form von Bildern, sind also zugänglicher geworden. Einfach sind die Verhältnisse aber nicht. Wie bereits erwähnt, ist der Luftraum ein kontrollierter Raum, nicht nur von Regierungen, sondern auch von Unternehmen, wie Hangit Kaiser zeigt. Der Forscherin geht es vor allem darum, wie sich aktivistische Gruppen Techniken zunutze machen. Genauer gesagt Techniken, um selbst Bilder aus der Luft anzufertigen. Die Bilder können sichtbar machen, was vom Boden aus unsichtbar bleibt, Eigentumsverhältnisse aufzeigen oder als Beweismittel für an Häusern und Land vorgenommenen Veränderungen dienen. Und die Bilder können eine Grundlage schaffen für eine eigene Kartierung, die viel genauer sein kann als mit Hilfe von Satellitenbildern. Selbstgebaute Flugobjekte können in Flugverbotszonen eindringen, wie dieses Beispiel zeigt.
A similar approach was taken by a group of activists, technologists and local residents during the no-fly zone that was declared above the British Petroleum oil spill in the Gulf of Mexico in 2010. The no-fly zone that was declared above the area caused a media blackout during the critical phases of the biggest disaster of the oil industry in the US. And this group managed to bypass these restrictions over the aerial space by producing high-quality aerial photography from fishing boats using kites, balloons, and a very simple do-it-yourself instrument for tethering a camera to a kite, and the camera is pointed vertically to the ground.
Es sind also ganz einfache Mittel, keine teuren Drohnen, die hier zur Luftbildfotografie benutzt wurden. Stattdessen wurde aus recycelten Materialien wie Plastikflaschen, Gummibändern, einfachen Digitalkameras und Open-Source-Software selbst ein Flugobjekt gebastelt. Diese Techniken werden in verschiedenen aktivistischen Kontexten verwendet. Einige Beispiele: Haiti, Syrien und Darfur.
Another aerial technology used for human rights campaigns is satellite imagery. And while satellite imagery has been used since the 1970s by the leading and largest human rights organizations such as Amnesty International and Human Rights Watch, the internet enabled to accelerate the circulation and dissemination of such testimonies and open opportunities to create new forms of evidence and new ways of witnessing in faraway and closed territories. Among these forms of aerial testimonies in humanitarian aid and human rights activism, there are also commercial drones that are developed and deployed for all kinds of missions, including mapping, assessment of damages in disaster areas, and monitoring changes in places such as refugee camps. These examples of geospatial technologies in the service of humanitarian aid are important and no doubt groundbreaking in producing information and disseminating testimonies from faraway crises. But the ability to rapidly respond at a remote from the site of crisis and the capacity to recruit anonymous crowd to take part in the production of information are both the strengths and the Achilles heel of these operations, their point of weakness. The point I want to stress out here is that these technological applications signal an ever more sophisticated and professionalized field based on advanced technological hardware, software and expertise.
Und so sieht Hagit Kaiser die DIY-Luftfotografie auch als ein Mittel, um zu hinterfragen, wem die Luft über unseren Köpfen gehört.
Und von der DIY-Luftfotografie und den Überlegungen, die dazu hier gerade mit Hagit Kaiser angestellt wurden, nun zu einem Autor und Konzertveranstalter namens Berthold Seliger, Mit ihm blicken wir hier in den Mediennachrichten nun auf das kulturelle Prekariat und einen Kapitalismus mit Hippie-Touch.
Wenn man so lange in dem Geschäft ist und überlebt hat, also das ist ja wirklich auch etwas, worauf ich ein bisschen stolz bin, in diesem Haifisch- oder Piranha-Becken so lange überlebt zu haben, dann stellt man natürlich im Laufe der Zeit etliche Dinge fest, die einen stören und die man für bedenklich und für gefährlich hält. Und meine Möglichkeit als jemand, der eben auch publiziert, ist dann halt ein Buch darüber zu schreiben oder Artikel darüber zu schreiben, was falsch läuft im Musikgeschäft. Ich bin übrigens der Meinung, dass solche Bücher auch für viele andere Berufsfelder erscheinen sollten. Also dass Insider erzählen sollten, wenn sie unbefriedigt sind mit den Verhältnissen in unserer Gesellschaft, und das öffentlich machen sollten und zur Diskussion stellen sollten, weil ich glaube, damit könnte die Gesellschaft vorangetrieben werden.
Vom Imperiengeschäft. Konzerte, Festival, Streaming, Soziales. So heißt das Buch von Berthold Seliger, was gerade erschienen ist in der Edition Tiamat. Etwas populistisch könnte man auch sagen, es geht darum, wie Großkonzerne Vielfalt zerstören.
Im Konzertmarkt ist es einfach so, dass sich in den letzten Jahren noch stärker als zuvor einige Großkonzerne den Markt aufgeteilt haben, weltweit und national. Wir sprechen von 3 weltweit agierenden Großkonzernen: Live Nation, der größte Konzertveranstalter der Welt, AEG, die Anschütz Entertainment Group, die hauptsächlich im Immobiliengeschäft ist, Entertainment Districts baut, aber auch als Agentur tätig ist, zum Beispiel Ed Sheeran vertritt weltweit, also den aktuell umsatzstärksten Künstler, und der CTS Eventim Gruppe, dem deutschen Monopolisten, wenn man so will, oder Oligopolisten. Und diese 3 Konzerne sind im Grunde diejenigen, die das Konzertgeschäft unter sich aufgeteilt haben, die mit etlichen Tochterfirmen agieren, die auch horizontal und vertikal Monopole bilden, also die zum Beispiel auch das Ticketing-Geschäft dominieren. Und das ist, glaube ich, ein Problem für unsere Gesellschaft, aber auch für die Künstler und für natürlich vor allem für die Fans, dass sie da immer weniger kulturelle Vielfalt erleben und immer mehr von Monopolen vertretene Superstars hören können. Sicher ist es so, dass die Menschen, die im Konzertbereich tätig waren, immer damit Geld verdienen wollten, genauso wie die Künstler immer Geld verdienen wollten. Dagegen ist ja auch im herrschenden System nicht wirklich was zu sagen. Das Problem ist doch einfach die Motivation. Das ist natürlich etwas, was wir in allen Bereichen der Wirtschaft im Moment erleben, dass es nicht mehr darum geht, ein Produkt erfolgreich auf den Markt zu bringen und zu einem vernünftigen Preis für alle Beteiligten an der Wertschöpfungskette positiv zu gestalten, sondern es geht darum, dass man einfach den maximalen Profit rausholt. Und da ist eben das Problem, dass die Kultur etwas anderes ist als ein Auto oder als eine Zahnpasta oder eine Unterhose, sondern da geht es ja um ein Grundbedürfnis der Menschen, so wie das Wohnen zum Beispiel oder medizinische Grundversorgung nicht unter Profitaspekten funktionieren sollten. Da ist dieser Paradigmenwechsel natürlich besonders verschärft, weil die kulturelle Darstellung, der kulturelle Genuss eben, wie gesagt, zu den Grundbedürfnissen des Menschen wie die Luft zum Atmen oder das Wasser, was wir trinken oder die Liebe, die wir leben, gehört, und das sollte nicht unter reinen Profitaspekten geschehen. Und wenn wir uns das dann genau anschauen, ist es ja tatsächlich so, wie Sie es gesagt haben, mit Konzerten wird eigentlich gar nicht mehr das Geld verdient, also bei den Großkonzernen erst recht nicht. Also Live Nation zum Beispiel hat fast 3-stellige Millionenverluste pro Jahr nur im Konzertwesen. Die verdienen das Geld dann über überteuertes Ticketing, und da machen sie dann eben 3-stellige Millionengewinne, und dann kommt noch das Sponsoring dazu, wo es ja auch um Big Data geht, um die Datenspuren, die die Fans hinterlassen, und damit wird das eigentliche Geld gemacht. Und ich bin halt ein altmodischer Mensch. Ich finde, wenn ich ein Konzertagent bin, wenn ich Tourneeveranstalter bin, wenn ich Konzertveranstalter bin, dann sollte ich eigentlich schauen, dass ich mit eben diesen Konzerten ein bisschen Geld verdiene und damit mein Leben bestreite und nicht mit irgendwelchen anderen Geschäften und das eigentliche Konzertgeschäft nur pro forma nach draußen an meine Bude hänge.
Berthold Seliger schaut in dem Buch, was gerade in der Edition Tiamat geschehen ist, zum Beispiel darauf, dass das Veranstalten von Konzerten fast immer ein Minusgeschäft ist. Dass diejenigen, die es veranstalten, Idealisten sind. Er schaut auch auf die Entdemokratisierung öffentlicher Räume. Er schaut auf den Rückgang von soziokulturellen Orten und Clubs. Er schaut aber auch auf die Situation von Musiker und Musikerinnen, von Kulturarbeitern, die ein Durchschnittseinkommen haben, was deutlich unter dem gesetzlichen Mindestlohn liegt. Eine der Forderungen da, liebe Musiker, liebe Musikerinnen, lieber Grafikdesigner und so weiter, organisiert euch doch mal.
Vor allem die englische Künstlergewerkschaft vor Augen. Also dort gibt es ja seit vielen Jahren eine Musikerinnengewerkschaft. Die haben tatsächlich das anders gemacht als bei uns. Da gibt es das ja auch als Teil der Verdi, also Teil der offiziellen Gewerkschaft, wo dann also die Berufsmusikerinnen Mitglied sind. In Großbritannien haben sie es tatsächlich geschafft, dass die ganzen Unabhängigen, die selbstständigen Musikerinnen und Musiker und auch teilweise Kulturarbeiter in dieser Gewerkschaft sind. Und die haben dadurch einfach natürlich ein irrsinniges Sprachrohr. Die haben zig, zehntausende Mitglieder und sind ein wichtiger Faktor bei der Gestaltung der Verhältnisse. Also ich fordere ja zum Beispiel auch eine Mindestgage für Musikerinnen pro Auftritt. Langfristig müssen das 250 Euro pro Auftritt sein als Mindestgage. Als ersten Schritt schlage ich das vor, was es in Frankreich schon seit ein paar Jahren gibt, nämlich 80 Euro. Und das muss alles netto sein, also zuzüglich Ausländersteuer, falls sie anfällt, zuzüglich Künstlersozialkasse und zuzüglich der Nebenkosten. Wenn man so etwas erreichen will, dann kommt man, glaube ich, nicht weiter, wenn man sich im individuellen Künstlerdasein versteckt. Und man hat ja auch immer das Problem, in Deutschland ist es sehr extrem, dass dann die Musikindustrie, die Kulturindustrie, die sich dann plötzlich als Kreativbranche darstellt, dass die dann die Gespräche mit den Politikern führen, weil die Politiker haben ja auch immer gerne, dass es einfach einen Ansprechpartner für alles gibt. Und wir haben das bei der Copyright-Debatte, beim Urheberrechtsreform, haben wir das ja gesehen, dass die Musikindustrie, die Verlagsindustrie plötzlich so tut, als ob sie die Interessen der Musiker oder der Autoren vertritt. Und das Gegenteil ist der Fall. Also das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man so eine Künstler-, eine Musikergewerkschaft gründen würde, nach englischem Vorbild vielleicht, und dass man schaut, dass da wirklich Interessen der Musikerinnen und Musiker besser durchgesetzt werden.
Soweit Berthold Seliger. Er hat vor kurzem in der Edition Tiamat ein Buch veröffentlicht zum Imperiengeschäft. Dort analysiert er die Existenzform des modernen Kapitalismus am Beispiel der Musikindustrie. Und dieses Buch, das stellte er am Samstag in Leipzig vor, im Zuge des Literaturpopfest 2019. Stadt am Samstag ist 17 Uhr, Ort ist die Moritzbastei, wo Berthold Seliger sein Buch Das Imperiengeschäft vorstellen wird. Und das waren damit auch schon wieder die Mediennachrichten für den 21. August, wie immer nachzuhören auf radiokorax.de.